Heute bei uns im Studio ein Mann, der die grössten Bühnen der Welt nicht nur gesehen, sondern selber auch aufgebaut hat. Herzlich willkommen im Baselcast, der Geschäftsführer von der Audiorent Claire AG, der Toni Scherrer.
Hallo Alex, freut mich, dass ich da sein darf.
Toni, du hast ein Full-Service-Unternehmen im Bereich Veranstaltungstechnik. Was genau beinhaltet das?
Also wir sind hauptsächlich eigentlich ein Vermieter von Anlagen, aber der Mehrwert als Gesamt ist eigentlich Dienstleistung. Also wir bringen eine Dienstleistung, jemand hat einen Auftrag oder ein Problem, das er will lösen mit Technik im Veranstaltungsbereich, und dort kommen wir. Also wir sind keine Catering-Firma, also wir kochen nicht und wir bringen keine Möbel, aber alles, was in den Technikbereich geht,
kommen wir. Man muss vielleicht auch vorwegnehmen, eben, das sind eine der grössten, nicht nur für Europa, vielleicht auch weltweit.
Wir gehören zu der grössten Gruppe weltweit, sagen wir, ja. Oder zu einer der zwei grössten Gruppen weltweit. Wir sind schon ziemlich lange Teil von Claire. Claire ist ein Familienunternehmen, das mit Elvis angefangen hat, also dann, wo es eigentlich angefangen hat, dass man so verstärken und auf die Bühne rausgehen und Leute beschallen und so. Und die haben das Zeug selber gebaut, und wir sind dann mit dem Andreas Vollweider so ein bisschen Europa ablegen worden, ganz lang. Und die Firma jetzt insgesamt weltweit ist jetzt, wir sind glaube ich auf 4 oder 5 Kontinenten sogar vertreten, und wir machen hauptsächlich Europa.
Und wie bist du in das Ganze reingekommen? Bist du einfach ein alter Musiker gewesen, ein Rocker von der alten Schule?
Ja, ich wollte Rockstar werden.
Ja. Wahrscheinlich war nicht damals. Ja.
Natürlich, wenn man Instrument spielt und das toll findet, dann die meisten werden dann entweder Journalist, die es nicht schaffen, oder gehen so in so einen Bereich rein. Oder die Plattenfirma war früher noch ein bisschen ein Thema gewesen. Oder eben Eventveranstalter, das ist ja vielmal auch ein bisschen so. Oder so irgendwie so ein spezieller Schlag Mensch, wo dort landet. Ja.
Aber bist du selber der Musiker gewesen, oder hat die Faszination von der Technik einfach mitgenommen?
Nein, ich wäre zuerst schon lieber Rockstar geworden. Also ich spiele Gitarre, yeah, immer noch, meine yeah Band immer noch. Yeah. Und das ist
also immer noch die gleiche?
Ja, immer noch die gleiche, ja. Seit ewig. In 89 haben wir angefangen.
Wie heissen die ja?
Megora. Und wir sind auf Tour gesehen, oder? Ja, mal, also wir haben im Tourbus geschlafen, wir wissen die Seite, wie es ist. Und an den Anfängen ist halt immer so, irgendeiner muss sich noch ein bisschen um Technik kümmern und so. Und das bin dann halt ich gewesen. Und durch das ist es dann eigentlich eine umgekehrte Dinge. Ich war zuerst Mohle gewesen und haben es umschulen, mein Knieprobleme bekommen, haben es umschulen, dann haben sie gesagt, das Einzige, was geht, ist noch Büro. Und dann haben gefunden, Büro geht gar nicht, oder wenn es geht, dann müsste es etwas mit Musik zu tun haben. Und dann habe ich von Basel bis Solothurn, Biel, alles angerufen, wo irgendwo noch immer Ton, Audio, Musik im Telefonbuch gestanden ist. Und per Zufall hat ein Kollege von mir gesagt, du, ich gehe hier auf Basel in die Schule, und immer zu Dorn, ich stehe zu einem geilen Lastwagen vor einem Haus, das heisst Audio. Und dann habe ich mich beworben für die Lehre, es war eigentlich eine Umschulung. Und der Jürg Hügin, der die Firma gegründet hat, hat gesagt, ich bin erst wieder rausgegangen, als ich die Lehrstelle hatte. Also ja, das war so ein bisschen der Punkt, wo es mich dann reingenommen hat. Ja. Und jetzt habe ich Hobby und Beruf, also privilegierte Dinge, beides miteinander. Also sensationell.
Was hat sich denn verändert in der ganzen Audiobranche? Hat es damals einfach zu wenig gutes Material gehabt oder zu wenig grundsätzlich? Ist das noch die Zeit gewesen, wo die Eltern schräg angeschaut haben, wenn du Rockstar werden willst? Gut, das wäre heute auch noch so.
Ja, vielleicht schon. Aber gut, meine Eltern waren eh recht cool gewesen, weil meine Mutter, die hat schon einen Bruder gehabt, der Musik gemacht hat bei ihnen in der Küche in den 60er, 50er Jahren und so. Es war relativ aufgeschlossen gewesen für das. Aber
damals ist alles analog gesehen.
Ja, es geht ja nicht nur um Audio, jetzt um Ton, es geht schon ums Gesamt, aber was sicher passiert ist, ist natürlich viel professionell geworden. Also was wir jetzt heute müssen erfüllen an Sicherheitsbestimmungen, an Ausbildung, es gibt mittlerweile eine Grundausbildung, also wir sind dabei gewesen, dass es eine Lehre gibt für das, also Veranstaltungsfachmann, Fachfrau, und das gibt es jetzt seit eben, ich weiß nicht genau, 5, 6 Jahren gibt es das. Das ist eine 4-jährige Lehre. Und das ist jetzt eigentlich der Grund, was aufgebaut ist. Im Deutschen gibt es schon ein bisschen länger, da gibt es einen Meister. Also bei gewissen Hallen kommst du schon rein, wenn du einen Meister dabei hast. Es hat sich
professionalisiert.
Sehr professionell. Ja. Positiv und negativ. Oder? Es ist vielleicht ein bisschen weniger locker geworden als früher, aber dafür auch sicherer und geschützter. Und man kann auch Geld verdienen, man muss nicht zu oben um 7 Uhr noch einen Nebenjob machen.
Es ist natürlich, also Technik ist auch viel komplexer geworden. Also ich komme ja auch, ich habe einen tontechnischen Hintergrund auch in einer Weiterbildung. Und ich weiss noch, wo die ersten Geräte auf einmal einen Netzwerkanschluss hatten. Also dann hast du gedacht, was hat jetzt das, was ich da mache, mit Netzwerk und mit IT zu tun? Aber mir denkt schon, dass das, die Branche einfach viel vernetzter geworden ist.
Ja, also ich habe das Gefühl, wir sind vermutlich vor der ersten Branche gewesen, wo digitalisiert worden sind, obwohl wir in vielen Sachen, also Schalen und so, das ist Physik, oder, das verändert sich ja nicht mehr. Da sind wir eigentlich relativ eine alte Branche von dem her, wo es gewechselt hat in der Digitalisierung. Sind wir ganz früh dabei gewesen, schon bei den Mischpultern, eben mit Netzwerk und so. Es ist immer noch am Tun, es ist noch nicht irgendwie fertig, es gibt verschiedene Standards und so. Aber wir haben dort schon vor 10, 15 Jahren haben wir quasi müssen komplett umstellen, vorne schauen auf digital. Also der Anspruch an die Leute ist viel höher geworden. Also ich kann zum Beispiel sagen, wir haben einmal im Jahr haben so ein weltweites Meeting. Und das war jetzt aber schon vor 10 Jahren. Die Chefin eigentlich von allen Ländern und Verkaufschefen. Und das sind eigentlich alles ehemalige Rot-Leute, die draussen waren. Und dann haben sie gesagt, da ist die neueste Version verstärken, probier den mal anzuschauen. Und es hat es niemand mehr geschafft, weil es einfach quasi gar nicht mehr, es war nicht mehr ein Knopf gewesen, da rein, da raus, sondern wir mussten einstellen, programmieren und so. Es ist also, hat schon recht gut gemacht, ja.
Ist denn der Name Audiorent nicht schon fast veraltet? Weil, wenn ich jetzt schaue auf eurer Webseite, was dir alles anbietet, und du hast einen grossen Anlass, ich meine, du hast LED-Screens, du hast Intercom, du hast alles Mögliche, und das Audio allein, also sprich eben der dann vorne ins Mikrofon redet, dass man ihn versteht im Saal, das ist ja wahrscheinlich nur ein ganz kleiner Teil.
Ja, nicht ein kleiner, ein ganz wichtiger, aber immer noch. Also, und es ist ein bisschen unser Kerngeschäft. Also, zum Beispiel, wir machen ja viele Tourneen, also Rock'n'Roll-Tourneen, und dort ist immer noch sehr aufgeteilt. Also kommt eine Firma, die macht nur den Ton, eine Firma, das macht nur Licht und eine macht Catering, Bus.
Also wie grösser oder in der Event, desto mehr ist es gesplittet.
Ja, also ja. Und auch international. Es ist jetzt so, dass Deutschland, Schweiz ist eher so 360 Grad, also ein Ansprechpartner für alles, wobei England, Amerika, alles sehr aufgeteilt ist, immer noch. Und du hast schon recht, also der Name ist immer ein Thema. Weil wir ihn wechseln, weil wir nicht wechseln, dass wir nicht in eine Schublade kommen.
Gut, bekannte Brand ist halt etwas Wertvolles, oder?
Absolut, ja. Aber es ist schon etwas, wo immer, es gibt immer noch Leute, die denken, ah, Audio, das ist eine Tonfirma, also.
Aber ich muss sagen, die gelben Bus oder die gelben Trucks, die kennt man wirklich.
Das ist absolut ein Markenzeichen. Ja.
Also wenn man aus der Branche ist, 100%.
Ja, genau.
Und sonst denkt man wahrscheinlich, ah, das ist Post.
Post oder Audiorent.
Genau. Ja, es gibt schlechtere
Vergleiche. Ja, das ist wahr, absolut.
Genau. Um vielleicht nochmal schnell Dimensionen anzusprechen, von wem machen die Touren?
Also für alle, die wollen natürlich, aber wir sind bei den ganz Grossen dabei. Also wir machen Elton John, wir machen The Weeknd, wir machen Kanye West, wir machen Beyoncé, wir machen Kiss, Iron Maiden, Springsteen, haben schon gesagt.
Und ist das richtig, mir das mal ein Kollege gesagt, die Idee bei euch ist eigentlich das, dass die so grosse Bühnen haben, dass es nicht rendiert, die jetzt zu zügeln, also baut man einfach mehr oder weniger in den grossen Städten, wo die ja Konzerte haben, jeweils eine eigene auf. Und darum sind die so verteilt?
Nein, also eigentlich ist es eher umgekehrt. Also die grossen Bands, die ist ja Wanderzirkus. Also wir sind ja recht wie ein Zirkus. Also die wandern von einem Ort zum anderen mit dem ganzen Equipment. Das Einzige, was passiert, die Bühnen sind aber so gross, dass sie zwei Bühnen haben. Also wenn sie eigene Bühnen haben, dann hat Stones, die jetzt quasi in Paris spielen, währenddem, dass Zürich aufgebaut wird. Und wenn sie in Paris fertig sind, geht das auf London. Also, aber unser Material geht eigentlich immer von Konzert zu Konzert, mit unseren Leuten.
Das geht mit?
Ja.
Okay, dann teilen wir einfach aufteilen in Amerika und Europa.
Genau.
Mit den Bühnen.
Ja, also, ja. Also da,
die haben machen. Ja, die haben ja da, also ich lese, die USA, London, Tokio, Sydney. Und ich nehme an, wenn ihr eine Brand habt, werdet ihr auch mit dem gleichen Material arbeiten. Mehr oder weniger, dass man sagt, okay, wenn man zu denen geht, hat man das Equipment. Dann wäre es doch das Einfachste, du würdest sagen, ich baue, also ich muss nicht immer alles zügeln, rein wirtschaftlich und umwelttechnisch.
Ja, also das war ja die Idee von Claire, oder? Dass wir gesagt haben, also sie gesagt haben, wir wollen, dass wir weltweit den gleichen Service bieten können und möglichst wenig Frachtkosten generieren. Ja. Aber Man muss jetzt sagen, im grossen Raum ist das eigentlich von Kontinent zu Kontinent, weil die Band können sich nicht erlauben, dass an jedem Ort eine frische Firma kommt das Zeug zusammenstöpseln, so wie sie es wollen, damit sie so können performen, wie sie wollen. Wäre jetzt, wir müssen ja jede Stadt sein in Europa, weil die spielen ja eigentlich überall. Also das geht ja dann von früher in Moskau, jetzt ist es vielleicht noch Warschau, im Osten, Budapest, bis eben London, Portugal, Lissabon, all das. Das ist bei diesen grossen, eingespielten Teams gar nicht möglich. So. Aber man versucht, der Impact definitiv auch für den Kunden, die Kosten tief zu halten, auch für die Umwelt ist jetzt, das kommt ja auch bei uns immer wieder mehr, dass man möglichst wenig Transport hätte. Ich kann nicht sagen, wir sind jetzt gerade die bravste und die grünste Branche, die es gibt.
Gehen wir mal schnell, vielleicht einen Schritt zurück. In Basel machen die Swissing Doors, Balois Session, ein BBC Jazz. Gerade jetzt nehmen wir mal die Swissing Doors. Mhm. Mit was für einem Aufwand ist da zu rechnen? Also, weißt du, wie viele Leute haben wir im Einsatz? Wie viel Material? Wie lange plant man so ein Projekt?
Mhm. Also, mit heißt Glück, dass wir es schon ganz lange machen dürfen. Wir sind schon lange Partner von der Swiss Indoors. Und so die Planung von eigentlich immer schon, die ersten Gespräche sind sicher schon kurz nach dem letzten Event, was jetzt wegen der Pandemie natürlich nicht so war. Aber jetzt haben wir im Frühling angefangen, wo es eigentlich sicher war, dass man es wieder machen will. Ist mal die erste Sitzung, wie welchem Umfang soll sie sein, ist ähnlich wie es war oder ist es neu, weil Superman Day bringt immer wieder neue Künstler oder sagen wir einen Haltungsbereich noch dazu, wo eigentlich immer ändert zum Rest. Und dann tut sich so ein bisschen anplätschern, sagen wir mal, und jetzt die letzten zwei Monate vor dem Aufbau von recht intensiv werden, weil also da redet ATB zum Beispiel mit, man muss das Licht stimmen, oder? Dass man überall auf dem Platz, glaube ich, Quadratmeter gross gleich viel Lichthelligkeit hat, darf die Spiele nicht blenden, dann ist das immer ein Thema, es wird abgenommen. Wir müssen dann alles Material organisieren, dass es aufgebaut wird, dass man neben den Tribünenbauern und allem nebenan durchkommt. Das ist ein bisschen eine logistische Geschichte, man muss abstimmen mit dem Fernsehen, mit die Übertragung machen. Und nachher sind wir, ich glaube, wir sind mit 3-4 Sattelschlepper Material, das wir bringen. Wir machen die Halle, Licht, Ton, Video, also Kamerasachen. Und es hat ja dann ein Village nebendran, und es hat einen Presseraum und so weiter. Es hat noch viele Nebenschauspielplätze, die vernetzt sind miteinander, dass sie miteinander können reden und kommunizieren.
Und mit wie vielen Leuten ist man dann an so einem Event?
Ja, also im Aufbau sind wir relativ viel, das ist 15, 20. Während dem Anlass sind wir dann mit eben 6 Leuten vor Ort.
Wie viel Redundanz hat man da drin? Gibt es eine Sicherung, wenn die rausgeht, ist alles weg?
Kommt immer ein bisschen davon. Also jetzt, zum Beispiel bei der Novartis, die sind komplett redundant. Also da ist eigentlich alles doppelt abgesichert, also bei der GV. Mhm. Das muss auch so sein, von ihnen aus gewünscht und so. Und da hat sogar Generatoren, Notfallstromgeneratoren draussen, die laufen. Bei der Halle, bei Swiss Indoors haben wir zum Beispiel schon gehabt, früher noch, wo sie das Hallenlicht hatten, von der Halle, hat es Stromausfall gegeben und dann war es dunkel gewesen. Und wie das so Gaslampen waren, ist es dann einfach 4 Stunden gegangen, bis die wieder an waren. Also so komplett redundant ist es nicht. Macht vielmal hat man so einen Backup-Plan, vielmal hat so eine Notfallanlage noch dazu, so, wenn es jetzt wirklich wird dunkel werden oder so, und dass man noch eine Notfalldurchsage machen kann, wenn der Strom weggeht. Aber jetzt gerade auch bei der Veranstaltung als solches, die digitalen Pulte sind eigentlich sehr zuverlässig, auch schon. Also da, auch früher haben wir nicht 2 Pulte mitgenommen.
Ja, ja. Yeah, yeah. Und wenn wir gerade beim Strom sind, gerade ein Riesenthema aktuell, oder Stromkosten. Mhm. Wenn ich jetzt dir ein Projekt auf ein Jahr voraus offeriere und nachher fällt das in so eine Zeit, ist der Strom ist ja eh nicht etwas, was dir zahlen müssen, oder? Das wird vom Veranstalter
abgedeckt. Genau. Also ja. Diese Seite haben wir selten zu tun, weil wir einfach sagen, nachdem es der Kunde gesagt hat, was er will und mich beraten hat, dann sagen wir, was wir Stromanschlüsse brauchen. Meistens ist es ja nicht so, dass wir unendlich viel Strom über längere Zeit brauchen. Es ist ja mehr so, in einem gewissen Bereich von 2 Stunden oder so braucht man dann relativ viel. Hat aber auch Sachen zu tun, dass wir, gerade im Lichtbereich, sind wir schon ganz lange auf LED Also ganz viele von den Lampen sind LED, also viel stromsparender, geht auch wenig Wärme ab allgemein und so, was jetzt vielleicht wieder zum Heizen schlecht wäre, aber grundsätzlich schaut man schon, dass wir runterkommen mit dem. Also ich kann jetzt sagen, zum Beispiel schon vor, jetzt ist ja alle im Mund, aber schon vor eben, glaube 7 oder 8 Jahren bei einer U2-Tour haben wir komplett als Zulieferer Dinge füllen. Also man hat schon gar keine Neonröhren mehr dürfen haben und so weiter. Also die haben schon der Zulieferer ganz viel aufgelegt, wo in Sachen Umweltschutz und Energiesparen
muss passieren. U2 ist wahrscheinlich auch jemand, wo dann wirklich auf das schaut. Die stehen ja auch mit ihrem Namen immer für so Projekte.
Genau. Ja. Also das ist halt auch ein bisschen zwiespältig. Am Schluss reisen sie halt dann gleich mit 50 Trucks in der Gegend rum.
Das ist ja noch ein bisschen schwierig. Sagen, willst du das Konzert sehen oder nicht? Ja. Und dann gibt es halt Sachen, die du nicht kannst anders lösen.
Genau.
Wie ist es denn mit der Generalversammlung, hast du angetönt? Wie wichtiges Business ist das für euch?
Ja, wir nennen das eigentlich den Corporate-Bereich, also Firmenaufträge, Sachen. Das ist geht fast 50% von unserem Umsatz geht in die Richtung. Also der gehört, Ballo Session ist so ein bisschen eine Mischung, oder, zwischen Live-Veranstaltung mit Bands und hat aber trotzdem noch so den Edelcharakter, den Clubcharakter. Und dann geht es zu Produktepräsentationen, Generalversammlungen, Mitarbeiterfest. Ist sehr ein wichtiger Bereich. Ist vor allem bei uns so ein bisschen rund um die Sommer, Touring-Saison eigentlich. Also wir haben im Mai bis Juli sehr viel los draussen halt, weil auch Festivals sind und Bands dort unterwegs sind. Und jetzt gerade der GV-Bereich ist im April so ein Highlight und Mitarbeiterfest, die sind noch ein bisschen zwischendurch. Dinge. Also ist sehr wichtig für uns, ja.
Jetzt während der Pandemie ist der ganze Veranstaltungsbereich ja wirklich komplett zusammengefallen. Auch die GV hat man nicht können durchführen, aber man hat virtuelle Lösungen gefunden. Jetzt ist alles wieder offen im Moment. Und ich nehme an, eben ein Konzerterlebnis ist immer nur cool, wenn du wirklich in den Leuten reinstehst. Aber hat sich in der GV-Branche etwas geändert, dass man sagt, ja, es ist eigentlich auch so gegangen?
Nein, es ist einfach so gegangen, wie es so gehen. Und weil es gesetzlich jetzt so erlaubt war, so können zu machen. Aber ich glaube, es war recht ein Aufwand gewesen. Ich glaube, es ist allen ein bisschen so gegangen. Am Schluss, nach diesen 2 Jahren, hast du jetzt keine Zoom-Meetings mehr müssen haben, so freiwillig, nicht falsch verstehen. Wir machen viel immer noch mit so Konferenzlösungen, weil halt, du kannst auch wieder Reisen sparen und sind wieder bei der Umwelt und so. Aber grundsätzlich haben wir jetzt gespürt, dass bei uns wirklich 2 Jahre tot waren. Null. Also wirklich praktisch null. Und wo es aufgegangen ist wieder, ist der digitale Teil auch gerade fast auf null ab. Oder? Wir haben dort im ersten Jahr haben so eine VLA, das heisst, also VLA, Virtual Live Audience, wo von Claire ein Produkt entwickelt wurde, wo man quasi so ein bisschen das Live-Feeling hat können überbringen. Es ist so ein bisschen wie jetzt Teams oder Zoom für Profis, für Studien, Fernsehstudien. Man hat so Fernsehshows gemacht, wo man die Leute reingeholt hat. Wir haben Mitarbeiteranlässe so können durchführen, wo die Leute daheim gewesen oder zum Teil vielleicht nur 50 vor Ort und der Rest daheim. Das ist so eine hybride Geschichte geworden, wo sehr cool war und sehr nah am Richtigen dran. Aber kaum haben die Firmen wieder können vor Ort veranstalten, haben sie das auch gemacht. Also das ist eigentlich innerhalb von 2 Wochen hat es komplett wieder gewechselt gehabt.
Wie tünt ihr akquirieren?
Also mit einerseits mit dem, dass wir versuchen, bestmöglich den Job zu machen. Also Mund-zu-Mund-Propaganda ist bei uns immer noch sehr wichtig eigentlich, weil der Markt ist ja nicht riesig. Also wenn ich so schaue, weltweit ist nicht so riesig. Jetzt im Live-Rock'n'Roll-Bereich. Er ist aber auch im Corporate-Bereich nicht so riesig. Also da gibt es eigentlich so eine Marketing-Ebene, wo die ganzen Agenturen drin sind. Gewisse Firmen haben ja Inhouse-Marketing, grosse Marketing-Abteilung, die dann gewisse Sachen selber machen. Vielmal kommt noch eine Agentur dazwischen und die haben dann so den Gesamtauftrag.
Also das heisst, der Endkunde ist eben zum Beispiel eine grosse Bank und dann haben die irgendeine Agentur, die das Event veranstaltet und die engagieren euch für Technik und die kennen euch alle. Genau. In der Schweiz.
Genau. Also, ja. Gut, in der Schweiz, ja. Da sind wir so, jetzt sagen wir vier grosse. Also da sieht man, meistens ist dann, wenn so etwas Grosses wird, kommt eine von diesen vier zum Zug. Das geht aber auch ein bisschen klein. Wir machen auch ganz kleine Geschichten, wo wir auch gerne wieder unterstützen, mal etwas, wenn etwas am Wachsen und Entstehen ist.
Vielleicht, wenn jetzt der Geschäftsführer zulässt, eben von einem KMU, ab wo kann man euch anrufen?
Also man kann uns immer anrufen, wir sind ja da zum Helfen, wir sind ja Dienstleister in erster Linie.
Aber das heisst, ihr würdet jetzt auch bei einer Firma 4 einfach das Mikrofon mit zwei Boxen stellen?
Würden wir auch machen, absolut. Ist jetzt nicht unser Kerngeschäft, aber machen wir täglich eigentlich so
und,
Sachen.
Und Installationen?
Das machen wir weniger. Also da sind wir nicht so gut aufgestellt.
Ausrichten oder einrichten?
Das sind wir nicht so. Wir können es, wir machen es, aber wir können es nicht im grösseren Stil.
Wenn jemand Hilfe braucht, Videoconferencing?
Das können wir ja. Da haben wir jetzt 2 Jahre lang, recht lang, können üben. Und uns konzentrieren auf das, weil es ja nicht anders gegeben hat. Da machen wir immer noch relativ viel, aber jetzt gerade halt im Verhältnis zum Live-Bereich ist jetzt marginal geworden in diesem Jahr.
Und was wäre so die neueste Innovation oder das neueste Produkt, wo du sagst, das würde ich jetzt jedem empfehlen?
Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, ehrlich gesagt. So das.
Ist die Dienstleistung dahinter?
Ja, es ist,
glaube ich. Sind die auch die beraten und betreuen?
Es glaube ich, die Leute eher als bei der Technik passiert immer ein bisschen etwas, oder? Und dann hat Webex wieder eine neue Funktion und also, aber so, es kommt ja immer darauf an, was man will. Und das ist so das, was wir auch gelernt haben, ganz in dieser Pandemie und im digitalen Bereich. Man hat nicht einfach ein Live-Event 1:1 online nehmen. Das hat nicht funktioniert. Wenn wir so neue Formate finden, wir haben so kreativ sein und wegen dem braucht es, glaube ich, eben die Beratung und die Erfahrung. Oder? Wenn du mal 50 verschiedene Sachen gemacht hast, weißt du dann, für euch ist das vielleicht das Bessere.
Gib mir noch ein paar Zahlen zu deinem Unternehmen. Wie viele Angestellte habt ihr?
Jetzt haben wir 50. Wir sind ein bisschen wenig gewesen während der Pandemie. Wir haben zum Glück fast niemanden entlassen. Das muss man auch sagen. Ich sage es da ganz gerne auch öffentlich. Also wir sind unendlich dankbar, was Bund und Kanton gemacht hat während dieser Zeit. Also ohne das wäre es sehr, sehr schwierig geworden. Und wir haben ein super Verhältnis gehabt zum Kanton bei uns. Da hat sich ganz gute Beziehungen gegeben durch das. Und durch das haben wir die Leute behalten. Und wir sind jetzt auch froh, weil es ist irgendwie nicht langsam losgegangen. Es ist wirklich eigentlich von minus 50 auf plus 200 in 2 Wochen gegangen, der Frühling. Also, und dann, jetzt kommt das Wort vom Jahr, Fachkräftemangel. Ich frage mich, wo die Leute überall an sind, weil fast jede Branche hat das Problem. Und bei uns sind halt auch relativ viele von diesen Freelancern sind irgendwie noch anders und sind jetzt quasi bei einem eher vielleicht 9-to-5-Job oder so gelandet und für die Peaks abdecken, weil die Kunden haben einfach organisiert und die Festivals haben organisiert und haben einfach angenommen, es geht so weiter wie vorher. Und es ist ein rechter Aufwand für alle. Also muss man vielleicht auch allen nochmal Messi sagen, auch unseren Mitarbeitern und ich weiss auch von den anderen Firmen, also was die jetzt geleistet haben in diesen 6 Monaten, das ist unglaublich.
Wenn sich jemand für euch interessiert, was muss er für Voraussetzungen mitbringen, dass er bei euch arbeiten könnte?
Also, Leidenschaft hilft. Also, wir sind alle sehr passioniert, was wir machen. Nicht komplett alle, aber die meisten kommen aus einem Antrieb. Also, wegen Geld macht man das nicht. Weil das hat ja viel Nachtarbeit, wo man es gemacht hat, aber mal am Wochenende und so. Das ist auch nicht für alle, die jetzt bei uns arbeiten. Es ist ja schon so gross, dass wir auch Buchhalter haben, sagen wir mal, die normal können arbeiten können. Also man muss ein bisschen das Flair haben für den, ich sage immer, Dreck, Schweiß, Blut irgendwie.
Also das ist kein Klischee, das ist immer noch so.
Nein, also das hat es ein bisschen. Also ich meine, jetzt das wäre es nicht so gewesen, aber wenn man in St. Gallen mit den Gummistiefeln 30 cm im Schlamm steht, man das verdient muss, ja schon Geld, aber man muss es nicht hassen, sagen wir es mal so. Ja, also und dann, wenn es noch, also es kommt halt darauf an, was für eine Position es ist, wenn man Technik braucht es natürlich ein bisschen den Technik-Background, das ist, und wenn man will reisen, ist sicher auch ein Thema, also wenn man auf Tournee ist, sieht man ziemlich Europa.
Wenn man euch kontaktieren will, beste Art?
Audirentclair.com.
Wunderbar, alles klar. Also, hey Toni, danke vielmals für den Einblick in dein Leben und in deinen Beruf.
Vielen Dank, merci. Alex, merci.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.